Ja, und damit herzlich willkommen zum Datenkanal, dem 72. Sendung mittlerweile. Ich bin der Jörg Sommer. Hallo zusammen. Leider ist der Jens, der sonst immer mit mir zusammen die Sendung bestreitet, aus Gesundheitsgründen nicht dabei. Das heißt, ich werde heute versuchen, unsere Sendung von 2 Stunden allein zu bestreiten und euch mit so einigen Themen aus dem Bereich Technik und Computer zu informieren, verschiedene interessante Sachen zu präsentieren. Und dementsprechend wird das heute auch eher so eine Sendung, die ein bisschen bunt gemischt wird. Also, wir hatten auch einige Themen in Planung für uns. Aber da Jens heute nicht mit dabei ist, werde ich das Ganze auch jetzt nicht unter dem Schwerpunkt aufziehen, sondern werde einfach versuchen, das Ganze ein bisschen breit zu streuen, um es auch etwas aufzulockern und natürlich auch mit etwas mehr Musik als in unseren vorherigen oder in den anderen Sendungen üblich, auch damit etwas die Sendung zu füllen, um auch mir etwas die Stimme zu entlasten. Ja, und das ist jetzt mehr oder minder auch schon jetzt die erste Neuigkeit oder die erste kleine Sache. Wir haben vor einigen Wochen einen Matrix-Raum eröffnet. Das ist eine schöne Möglichkeit, um ja, mit uns in Kontakt zu treten. So wie es bereits verschiedene andere Techniken gibt, angefangen vom alten IRC-Protokoll oder dann dem Jabber bzw. XMPP, was sich jetzt auch über viele Jahre hin etabliert hat, wurde vor einigen Jahren neu entwickelt, ein neues System, was auf den Namen Matrix hört. Und genau in diesem Matrix-System, in dieser Matrix, haben wir auch einen Raum eingerichtet für den Datenkanal und sind darüber natürlich als Sendungsmacher zu erreichen. Also der Jens und ich, der Jörg, sind dort auch mit anwesend in dem Raum, aber auch noch 1, 2, 3 andere Leute sind aktuell dabei. Und auch jetzt aktuell habe ich das Fenster offen, sprich, ihr könnt auch Live-Kommentare zur Sendung mit beisteuern. Und je nachdem, wie es mir möglich ist, werde ich dann versuchen, darauf einzugehen. Das Einfachste im Prinzip, wie ihr dorthin kommt, ist auf die Webseite matrix.to, also matrix.to zu gehen und dort nach dem Raum Raute Datenkanal Doppelpunkt Matrix.org zu suchen. Und dann werdet ihr auf einer Folgeseite einen Vorschlag bekommen, wie ihr in diesen Raum beitreten könnt. Und das Einfachste, was ihr dort wählen könnt, ist dieser Raum. Oder im Prinzip das Programm Riot, R-I-O-T, um dort Datenkanal Doppelpunkt Matrix.org. Und dann ist gleich schon der erste Link, dieser Riot-Link auf der rechten Seite. Und wenn ihr den anklickt, öffnet sich bei euch ein Fenster und ihr seid direkt in dem Raum drin, erstmal nur als Lesender. Um aktiv teilzunehmen, müsst ihr dann noch das Ganze bestätigen und euch einen Benutzernamen wählen. Sprich, ihr müsst dann im Prinzip euch anmelden an dem ganzen System. Ist eine einfache Möglichkeit, reinzukommen. Wir werden auch in einer der kommenden Sendungen uns über Matrix unterhalten und um mal zu erläutern, was sind so ein bisschen die Hintergründe, was sind Vorteile, was sind eventuell auch Nachteile, also was sind so ein bisschen einfach die Unterschiede zu bestehenden Systemen und auch unsere beiden Erfahrungsberichte. Also Jens ist auch schon mit seit einigen Wochen, Monaten im Matrix-Universum dabei. Ich selbst auch, sodass wir auch die persönlichen Eindrücke dazu beisteuern können. Und natürlich, wenn ihr auch selbst dabei seid, dann könnt ihr uns natürlich auch für die Sendung oder einem dann auch live in der Sendung mitteilen, was alles ihr für Erfahrungen mit Matrix gesammelt habt. Grundsätzlich ist es, um es mit einzuordnen, für die Leute, die weniger mit der Technik draußen arbeiten, sondern so das Handy als Alltagsgebrauchsgegenstand nutzen, ist am einfachsten Matrix zu vergleichen mit einem System ähnlich wie WhatsApp oder eben auch dem Facebook Messenger, wo es darum geht, dass man verschiedene Gruppen hat. Davon sind viele öffentlich, viele sind auch private Gruppen, also in denen nur eine Leute auf Einladung mit beitreten können. Oder eben auch die bidirektionalen Gespräche, mit denen man wirklich zu zweit im Raum ist, in einem Matrix-Raum und auf diese Art und Weise im Prinzip Kontakt halten kann, sich austauschen kann, bis dahin, dass Matrix es auch erlaubt, weil es mir gerade in meiner Liste auffällt, auch Selbstgespräche zu führen, was nämlich den Vorteil hat, wenn man sich Notizen machen möchte, die natürlich nicht unbedingt an einen zweiten oder dritten gehen sollen, sondern wirklich nur für sich gedacht sind, um eventuell auch Informationen zwischen zwei unterschiedlichen Systemen auszutauschen. Und für Matrix gibt es dann auch eine App fürs Handy. Kann man einfach mal im Google Play Store oder auch bei iTunes mitschauen. Da gibt es die App Riot, R-I-O-T, mithilfe derer man an Matrix, an diesem ganzen Matrix-Universum teilnehmen kann und sich dann dort einen Zugang einrichten kann auf einem der Server, kann dann auf sich dann dort im Prinzip mit Hilfe des Servers in das ganze System hinein begeben und auch eben wie bei uns an diesem öffentlich zugänglichen Gruppenchat teilnehmen oder eben auch private Chats eröffnen. Ähnlich wie es in dem Sinne in anderen Systemen wie bei Facebook oder bei WhatsApp auch möglich ist. Aber eben hier auch mit dem Hintergedanken, dass diese Systeme frei zugänglich sind. Das ist ja auch das, was im Prinzip immer wieder anderen Messengern angekreidet wird oder anderen Systemen, dass diese ziemlich technisch abgeschlossen sind und es gar nicht so die Möglichkeiten gibt, mit Zweit- oder Drittprogrammen darauf zuzugreifen, dass man in dem Sinne nicht die Wahl hat, des technischen Zugangs, sondern immer wieder auf die Angebote und die Möglichkeiten festgelegt ist, die einem von dem Unternehmen gemacht werden. Also eben wie zu WhatsApp gibt es keine Alternative, es gibt nur diese WhatsApp-App für das Handy beziehungsweise auch nur den Webseitenzugang, der von WhatsApp geboten wird. Und darüber hinaus ist es nicht möglich, an Kontakte dort auf, also über dieses WhatsApp-Netzwerk zu erreichen. Was natürlich echt störend ist, wenn man, wie zum Beispiel ich, durch diverse Basteleien am Handy Schwierigkeiten mit der WhatsApp-Anwendung hat. Oder auch verschiedene andere Möglichkeiten, also sowas wie die Organisation der Kontakte ist einfach, dann ist man auf das festgesetzt, was einem der WhatsApp als Anbieter bereitstellt und man nicht wirklich da eine freie Wahl hat im Sinne von einer anderen Anwendung verwenden oder ganz und gar an einer Anwendung mitwirken, um diese dann nach seinen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Und das vielleicht noch nicht mal im nur dem kleinen Rahmen, den man als Bastler daheim hat, sondern auch für größere Firmen, die das ganze System einsetzen wollen, die sind an der Stelle auch beschränkt und können dann wenig Einfluss nehmen, um die Systeme an unter Umständen an die Bedürfnisse der Firma anzupassen, so wie man das eigentlich von diversen anderen Programmen gewöhnt ist, dass man sich die Programme schön für die Umgebung des eigenen Unternehmens zum Beispiel einrichten können. Ja, also wie gesagt, wir haben aber als Alternative und eben als für uns auch als Möglichkeit, mal wieder mit der Technik zu spielen und die Technik zu erkunden, innerhalb des Matrix-Universums einen Raum eingerichtet, der unter der Kennung Raute Datenkanal Doppelpunkt Matrix.org zu erreichen ist. Ja, tretet einfach bei, kommt mit rein in den Raum. Es geht recht ruhig dazu. Hier und da sind immer mal ein paar Gespräche. Vor allen Dingen hatten sich jetzt auch Gespräche im Anschluss an die letzte Sendung entwickelt. Und so ist es eigentlich auch gedacht, dass unter Umständen wir noch mal ein paar Informationen nachreichen können oder dass ihr Fragen uns geben könnt oder eben auch live hier in der Sendung Hinweise geben könnt, wie wir die wir direkt einfließen lassen können. Ansonsten sind wir zu erreichen über die Webseite datenkanal.org. Dort sind einerseits Mitschnitte der letzten Sendung zu finden, inklusive, also oder bis schon zur letzten Sendung. Die hat Jens vor einigen Wochen hochgeladen. Das war der Datenkanal 71 als zweite Folge, zweite Sendung zum Thema System D, bei dem wir uns mit dieser, ja, mit dieser neuen Art und Weise der Prozessverwaltung für Linux-Systeme beschäftigt hatten. Wir hatten unsere April-Sendung ja bereits zu dem Thema geführt, den Datenkanal 70, und hatten dann aber im Anschluss daran nochmal eine zweite Sendung aufgenommen, um eventuell, um noch einige so offene Themen anzusprechen, vor allen Dingen, was ich mir noch auf meiner Liste mit behalten hatte, und haben da nochmal im Prinzip das Thema ein bisschen intensiver, ein bisschen weitgehender nochmal beleuchtet, um aus meiner Sicht vielleicht auch noch mal so ein paar weitreichendere Dinge anzusprechen. Eben so diese ganzen Fragen, warum ist eigentlich System D mit gekommen? Was waren so ein bisschen die Beweggründe, die den Druck erhöht haben, dass es eine Erneuerung auf dem Markt zur Prozessverwaltung von Diensten gab und auch was so ein paar technische Gedanken mit bei System D waren, die da eingeflossen sind. Wem also jetzt all diese vielen Dinge um die Ohren geschwirrt sind und der sie nicht wirklich greifen konnte, oder wem das Ganze jetzt doch schon gleich so viel Interesse bereitet hat, um sich nochmal hineinzustürzen in das Thema, der kann auch wirklich in Ruhe nochmal in unsere beiden vergangenen Sendungen reinhören und sich dort die Informationen besorgen. Der Vorteil einfach an diesen Mitschnitten, an unseren bereitgestellten vergangenen Sendungen ist ja, dass ihr die nach Belieben, nach Lust und Laune, wie euch die Zeit es möglich macht, reinhören könnt und natürlich auch an der Stelle euch auch jederzeit die Zeit dazwischen nehmen könnt, um die Sendung zu unterbrechen und unter Umständen etwas Verschnaufpause zu wählen, um das Thema oder die gesagten Sachen sacken zu lassen. Ja, und als kleinen so Nachtrag, denn es haben sich so im Nachgang so verschiedene Sachen nochmal einfach auch zu System D bei mir mit ergeben, wo ich einfach auch im Laufe des täglichen Arbeitens, des täglichen Umgangs mit dem System immer wieder verschiedene Sachen mit erkenne, Neues finde, und wollte ich auch da nochmal ein paar Sachen mit nachreichen. Und zwar sind mir unter anderem aufgefallen, diese Neuheit bei System D, dass man auch eine Prozessverwaltung hat oder diese Diensteverwaltung für Benutzerprozesse. Also nicht nur diese Prozesse, die global auf dem Rechner laufen und benutzerunabhängig sind, sondern die Prozesse, die gestartet werden, wenn sich erst ein Benutzer anmeldet. Dafür gab es in dem alten System Init D keinen oder mit dem alten INI-System keine wirkliche Entsprechung, keine richtige Verwaltung. Einige Programme haben da eben ihr eigenes System gebastelt, damit sie gestartet werden, damit nach einem Programmende sie wieder neu gestartet werden. Also so diese klassischen Verwaltungsfragen nach dem Überleben oder nach überhaupt dem ersten Starten bis hin dazu, wie ist der Dienst erreichbar, also diese Socket-Frage, die wir in der letzten Sendung mit angesprochen hatten. Das alles hat Systemd auch mit aufgegriffen und hat da auch die Möglichkeiten bereitgestellt, dass auch Benutzer sich dass Benutzerprozesse, in dem Sinne Benutzerdienste, darüber verwaltet werden können. Und unter anderem ist eins dieser Dienste auch Pulse Audio zum Beispiel oder von GnuPG, dieser Hintergrund-Agent, dieser Hintergrunddienst, der sich um die Bereitstellung von den Verschlüsselungen für die E-Mails kümmert. Die haben, das sind so zwei Beispiele, die im Rahmen eines Benutzers laufen und die dafür einfach schon auf Systemd zurückgreifen, auf die Möglichkeiten für Systemd. Und an der Stelle hat auch der Benutzer die Möglichkeit, mit genau den gleichen Mitteln, wie er auch als Administrator systemweit das Ganze einsetzt, mit diesen Arbeitswerkzeugen auch auf seine auf diese Dienste zuzugreifen. Der Unterschied ist, dass dann bei dem System CTL noch die Option -U angegeben werden muss, also dass ich als auf die Benutzerverwaltung oder nicht die Benutzerverwaltung, sondern die Diensteverwaltung des Benutzers zugreifen möchte und nicht die globale, also nicht die systemweite verwenden möchte. Was ich aber so als Hinweis an der Stelle sehr schön mit einem Alias, mit auf der Shell mit einem Alias regeln lässt, den ich bei mir individuell in der entsprechenden Konfigurationsdatei meiner Shell setze. Das heißt im Prinzip, wenn ich mich als Benutzer anmelde, dann wird der Alias mit für System CTL mit dem -U gleichgesetzt. Wenn ich mich als Administrator anmelde, verzichte ich auf diese Anpassung und arbeite mit dem reinen System-CTL-Befehl. Und an dieser Stelle ist dann, kann ich mir als Benutzer, also ganz normal über Systemd, auch verschiedene eigene Dienste einrichten. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass immer am Anfang ein anderes Programm mitgestartet wird, dass ich zum Beispiel die Notwendigkeit habe, solche kleinen Skripte mitlaufen zu lassen, die eventuell mir in der Statusleiste die aktuell laufenden Musiktitel anzeigen oder verschiedene andere Informationen halt bereitstellen, dass ich dafür an der Stelle auch Systemd verwenden kann. Als Hintergrund kann ich noch mitliefern, ich habe aufgefallen, ist mir eigentlich diese Idee, durch eine Anpassung, die mit Emacs mitkommen wird oder gekommen ist, die letzte Version, die vom Emacs veröffentlicht wurde, von dem Editor, hat eine Anpassung dabei, dass dieser Emacs-Surfer, den es da im Hintergrund gibt, man kann ja den Emacs auch im Surfer-Mode starten, dass nämlich genau dafür die Systemd-Einbindung gekommen ist. Und so bin ich nämlich auch auf diese ganze Benutzerprozesse gekommen. Und das ist nämlich auch etwas, was nämlich schön darüber mit geregelt wird. Also wo auch Emacs dann darauf zurückgreifen wird und die Lösung von Systemd nutzen wird, um dem Benutzer oder grundlegend im Prinzip dieses Starten dieser Surferinstanz des Editors auch zu erleichtern, um im Prinzip diese ganzen Abläufe angenehmer, schöner zu strukturieren. Also wie schon in der letzten Sendung halt mit dargestellt, bringt einfach Systemd verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Vereinfachungen einfach für die Entwickler da auch mit sich, eben Vereinheitlichungen auch im Rahmen der ganzen Linux-Systeme oder im Rahmen der Linux-Arbeit auch für die Programmierer. Und als anderes Beispiel, was ich noch mit hier an der Stelle mit einbringen würde, was sich auch im Rahmen, also jetzt mir in den letzten Tagen in die Hände gefallen ist, ist die Frage nach dem Logging. Also Systemd hat ja da kommt ja zusammen mit diesem Journald, was hier und da auch immer wieder mit als Kritik gebracht wird, aber Journald ist im Grunde auch ein anderer Dienst, der sich um die Frage kümmert, wie werden die Logs verwaltet. Und dass nun hier an der Stelle eine Neuimplementation stattgefunden hat, ist diversen technischen Anforderungen geschuldet. Aber im Grunde sehe ich auch kein Hindernis, weshalb nicht zum Beispiel auch der Journald nochmal durch ein Journal NG oder ein Syslog Hyper ersetzt wird. Sprich, dass an dieser Stelle einfach eine technische Implementation mit diesem Journal geschaffen wurde, aber an der Stelle eine Schnittstelle besteht, die neu implementiert werden kann und keine feste Bindung an den System D gegeben ist. Und im Rahmen von diesem Journal D, der verschiedene Sachen einfach anders gemacht hat, der keine nicht mehr auf Textdateien setzt, sondern intern mit einer Datenbank arbeitet. Ja, an der Stelle ist mir zum Beispiel diese Sache in die Hände gefallen, dass man schön nach dem Prioritätslevel filtern kann. Also wenn Logmeldungen eingespeist werden in das System, werden ja auch werden die Logmeldungen alle mit Prioritäten versehen. Und unter anderem hatte ich mir auch schon immer für die Systeme mit eingerichtet, also auch schon unter syslog.ng damals oder unter rsyslog hatte ich eine spezielle Datei mit den Errors laufen, wo ich quer über alle Dienste gefiltert habe und alle Meldungen, die mit dem Meldungslevel Error oder höher hereinkamen, wurden gezielt in eine Datei geschrieben, sodass ich auch diese Datei dann bei mir überwachen konnte und entsprechend signalisieren konnte, wenn in dieser Datei Änderungen aufgetreten sind, sodass ich da im Prinzip recht schnell über die Fehler in Diensten mit benachrichtigt werden konnte oder sehr schön die reinen Fehlermeldungen der Dienste im Überblick hatte. Und genau für diese Fehlerübersicht habe ich jetzt ein Pendant gefunden im Journal, also in diesem Journal Daemon oder verfügbar über das Journal CTL. Und zwar kann man bei Journal CTL, was allgemein für die Abfrage ja dieses Logs genutzt wird, kann man auch mit -p die Priorität angeben, nach der gefiltert werden soll. Und eben mit -p ERR, also Error abgekürzt, kann man da sich wunderschön gefiltert ausgeben lassen, was denn alles an Fehlermeldungen seit dann und dann aufgetreten ist. Und man kann einfach auf diese Art und Weise schnell einen Überblick bekommen, wo hapert es oder im Prinzip gibt es Dienste, die in irgendeiner Form Fehlermeldungen rausgeworfen haben. Ja, das im Prinzip so als Kleinigkeiten, so als kleine Hinweise noch zu dieser ganzen System-D. Also zu diesem ganzen System-D-System oder so als kleine Nutzer-Anekdoten, die mir so in den letzten Wochen im Zusammenhang eben mit System-D auch noch über den Weg gelaufen sind. Und ähnlich wie ich es gerade gemacht habe, so hatten wir uns nämlich jetzt auch abgestimmt, der Jens und ich, dass wir das auch in unseren kommenden Sendungen so versuchen wollen einzuführen, dass wir euch immer so ein paar Anekdoten aus unserem Leben erzählen oder ein paar Fundstücke, was wir alles in den letzten Wochen entdeckt haben an Möglichkeiten, an kleinen Helferlein im System oder allgemein zum Umgang mit dem System, weil es ja oft ist, dass man hier und da die kleinen Dinge, die alltäglichen Sachen, die man so hat und benutzt, die man entdeckt, dass die nicht groß eine Sendung wert sind, aber vielleicht einfach mal eine schöne Erwähnung mit wert sind und dadurch auch einfach die Runde mitdrehen und vielleicht hier und dem einem oder anderen Hörer natürlich eben einen Anstoß mitgeben, um bei sich einfach mal was anderes mit auszuprobieren, was anderes mit zu versuchen oder vielleicht hier und da auch mit wirklich verschiedene Möglichkeiten bieten. Und das aber, da ich heute allein bin, habe ich jetzt auch ein bisschen mir die Notizen zusammengesucht und habe jetzt auch meine Fundstücke aus den letzten Wochen zusammengetragen und wollte damit auch den Rest der Sendung bestreiten, euch auch noch so verschiedene Sachen mit präsentieren, einfach aus meiner Sicht, was einfach an Möglichkeiten der Technik sich mir gezeigt hat, was einfach ja, vielleicht für den einen oder anderen mit da ist. Da leider der Jens heute gesundheitsbedingt nicht bei der Sendung dabei sein kann, aber ich dennoch die Sendung heute nicht ausfallen lassen wollte, da wir schon jetzt die Mai-Sendung noch mit der Wiederholung oder mit der Restausstrahlung bestritten hatten und eventuell auch der folgende Datenkanal im Juli eine Einzelsendung wird und daher es nicht zu einem etwas größeren Sendeloch kommen sollte. So, aber da ich schon jetzt es geschafft habe, fast eine halbe Stunde zu reden, wollte ich auch etwas Musik natürlich wieder mit einfließen lassen, um auch etwas meine Stimme zu schonen und euch auch etwas ein bisschen Ruhe für die Ohren oder Abwechslung für die Ohren zu gönnen. Und habe aus unserer Jamendo-Kiste einen Titel hervorgekramt. Und zwar ist es von Max Any Sky, beziehungsweise umgekehrt Any Sky und der Lied heißt Max. Das kann ich jetzt aus dem Dings noch nicht so ganz deuten, hier aus meinem Player in der Übersicht. Jedoch hören wir erstmal rein, also das Lied Max und Any Sky von Jamendo.
Relax, 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 relax
Ja, und damit wieder zurück zum Datenkanal. Hallo zusammen zweiten halben Stunde hier am Donnerstagnachmittag. Ich bin der Jörg, ich bin vom Datenkanal, heute leider allein. Heute ist der Jens gesundheitlich verhindert, aber ich habe mich entschlossen, die Sendung doch allein zu bestreiten und euch mit verschiedenen Themen aus der Technikwelt, aus der Computerwelt darüber zu informieren, euch einige Sachen zu präsentieren. Und unter anderem hatte ich jetzt schon angesprochen und will noch mal ein bisschen Werbung dafür machen, für unseren neuen Matrix-Raum. Und zwar haben wir über das neue System matrix.org haben wir uns einen Raum eingerichtet, der auf die Kennung Raute Datenkanal Doppelpunkt Matrix.org hört und über den ihr mit uns in Verbindung treten könnt. Unter anderem habe ich den Raum auch jetzt mit offen bei mir. Also falls ihr live irgendwas zur Sendung beitragen wollt, irgendwelche Anregungen geben wollt, tut es, kommt einfach mit rein und beteiligt euch. Ja, und wie schon gesagt, vor der Pause hatten wir uns in der Zwischenzeit abgestimmt gehabt, hatte ich mit Jens die Idee gehabt, dass wir in unseren Sendungen vielleicht immer mit solcher kleinen Anekdoten aufgreifen, so ein paar kleine Erkenntnisse, ein paar Erfahrungen, was uns so alles im Leben über den Weg gelaufen ist, in der praktischen Arbeit mit der Technik, um vielleicht euch hier und da noch ein paar Sachen, Infos einfach mit auf den mitzubieten. Denn oftmals ist es einfach, dass viele Dinge der eine tut, die dem anderen gar nicht bewusst sind, dass sowas möglich ist, dass es solche Sachen gibt, wo es diese kleinen Erzählungen sind, die dann oftmals die Informationen mitkreisen lassen und die hier und da mit das Leben erleichtern bei der täglichen Arbeit. Und wie ich jetzt im Prinzip schon vorher erzählt hatte, wo es um diese Frage ging, wie Systemd nochmal mit Benutzerprozessen umgeht, welche Möglichkeiten da alles dabei sind, so wollte ich auch nochmal eben auf ein interessantes Programm hinweisen, das es unter anderem bei Debian gibt, aber es gibt auch für andere Systeme entsprechende Äquivalente. Und zwar ist es das Programm Restart. Zwar als Hintergrund für den technischen Hintergrund ist es so, dass ein Programm, wenn eine Aktualisierung erfolgt, wenn man im Prinzip wieder über die Paketverwaltung vom Debian mit apt und eine Aktualisierung durchführt, wird im Hintergrund natürlich die Datei auf der Festplatte ausgetauscht. Das führt allerdings noch nicht dazu, dass auch wirklich schon alle bisher laufenden Programme mit dieser neuen Version arbeiten. Einfach von dem Arbeitsablauf her, wie das Betriebssystem funktioniert, wie der Kernel aufgebaut ist in seiner Struktur, in der Arbeitsweise, ist es so, dass die Programme weiterhin mit dem Stand des Programms arbeiten, mit dem Stand einer Bibliothek arbeiten, denn hier an der Stelle will ich wirklich mal mit einem Schwerpunkt auf dieses Wort oder auf diese Bibliotheken legen, denn das wird sehr oft vergessen, denn ein Programm oder Programme sind heutzutage ja auch viel in kleine Teile untergliedert und haben so einen Kern, der aber angefangen von der libc bis hinunter zu den Bibliotheken für Verschlüsselung und andere, für die Grafikbibliotheken libgtk oder für die Qt, für die andere große Grafikreihe-Serie, gibt es einfach viele Programmbestandteile um es mal mit so zu beschreiben, die bei einem Start eines Programms mitgeladen werden und natürlich dann über die Dauer eines Programms, also während des Programmslauf aktiv sind. Wenn also bei einer Aktualisierung über den Paketmanager, über apt-get, ein Programm eine dieser Bibliotheksdateien auf der Festplatte ausgetauscht wird, also im Dateisystem die Änderung vorgenommen wird, erfährt die Kopie dessen im Arbeitsspeicher nichts davon und das Programm wird weiterhin mit dieser alten Version arbeiten. Das heißt also, Änderungen, insbesondere Sicherheitskorrekturen, werden nicht aktiv. Dafür ist wirklich erst der Neustart des Dienstes notwendig, dass das Programm einmal seinen Binärcode sozusagen erneuert. Praktisch ist es einfach so, dass das Programm gestoppt, angehalten wird und nochmal neu startet. Beziehungsweise gibt es auch einige Programme, die etwas besser darauf vorbereitet sind, auf diese Situation und den aktuellen Zustand an ihren an ihre eigene Inkarnation weitergeben können. Also so ein Exec-Aufruf, das ist dieser System Call dazu, diesen aufrufen können und dann in gewisser Weise ihren Status, den aktuellen Zustand mit übertragen können, sodass der Verlust oder dieser Neustart für den Benutzer nicht unbedingt mit einem mit dem Verlust des aktuellen Arbeitszustands einhergeht. Betrachtet aber auf solche Programme wie zum Beispiel eben den Browser Firefox oder sei es im Prinzip das Schreibprogramm wie ein LibreOffice. Diese haben in der Regel nicht solche Funktionen, sondern unterstützen meist nur die Möglichkeit, dass man das Programm halt schließt und wieder neu startet. Und auf genau im Prinzip, um diese Stellen alle zu finden, um diese Programme alle zu erkennen, mit denen die neu gestartet werden müssen, damit beschäftigt sich das Programm oder beziehungsweise auch dieses Paket Needs Restart. Needs, wie das englische Bedürfnis, Bedürfen und Restart im Prinzip wie der Neustart. Also es sucht mit verschiedenen auf verschiedenen Wegen die Programme heraus, die neu gestartet werden müssen, bietet diese dann mit einer kleinen Textgrafik an, also so einem Auswahlmenü, wie man das von dem Dialogsystem her kennt. Und so dass ich dann im Idealfall einfach nur noch bestätigen brauche und dann werden die Systemprozesse neu gestartet. Da jedoch nicht für alle Programme bekannt ist, wie diese neu gestartet werden können, wird dann am Ende noch eine Liste ausgegeben, dass die im Prinzip als Prozesse noch neu gestartet werden müssen. Entweder durch den Benutzer oder eben, wenn es Systemprozesse sind, dass man von Hand eingreifen muss und die entsprechenden Befehle auslösen muss. Auf alle Fälle ist es eben wichtig, das ist jetzt auch an einer Stelle mit als Frage aufgetreten in der Diskussion über dieses Needs Restart oder auch andere Möglichkeiten, dass es eben genau wichtig ist, dass nach einem Systemaktualisierung nach einem Upgrade, dass dann noch die entsprechenden Prozesse dazu neu gestartet werden müssen. Insbesondere gilt das natürlich für Prozesse auf einem Software-System, die langlaufend sind. Also die grundsätzlich nicht wie an einem Laptop täglich neu gestartet werden, sondern die unter Umständen Wochen durchlaufen würden. Und da ist es natürlich dann auch wieder eben von Interesse, dass Prozesse wie ein Apache, also ein Webserver, die Sicherheitsaktualisierung erfahren, dass diese Sicherheitsaktualisierung natürlich dann auch aktiv in den laufenden Dienst übernommen werden. Und es betrifft natürlich auch, und das ist nämlich auch der Grund, weswegen ich es zu Hause auch mit einsetze, viele Prozesse, die ich am Laptop laufen habe, weil ich in der Regel nur meinen Laptop schlafen lege und gar nicht mal neu starte. Dass ich in der Regel meinen Laptop nur alle paar Wochen auch mal wirklich neu starte, wenn Aktualisierungen für den Kernel kommen. Und dann an dieser Stelle oftmals den Firefox für Tage offen habe oder auch den X-Surfer, dass er auch mal ganz gerne eine Woche durchläuft. Aber in dem Sinne, aber apt mir immer schon wieder Aktualisierungen geliefert hat, die natürlich in irgendeiner Form auch erstmal wieder mit reinkommen müssen. Nice Restart hat an der Stelle natürlich auch die schöne Funktion mit eingebaut, dass es einen genau auf diese Kernel-Restarts, also diese Systemneustarts, hinweist, um auch zu signalisieren, dass man das System neu booten muss, weil Aktualisierungen für den Kernel vorliegen. Und was auch mit hinzugekommen ist, was wir auch schon mal in der Diskussion um Spectre mit angesprochen hatten, also in unserer Sendung im Januar, diese Aktualisierung für den Microcode, dass in den heutigen CPUs auch mittlerweile Updates möglich sind, dass eine CPU auch da austauschbaren Code enthält, der nicht nur im Prinzip aus dem reinen Silizium besteht, sondern auch aus einem Stückchen Software. Also nicht die reine Hardware, sondern auch ein bisschen Software, die ausgetauscht werden kann und mit Verweis auf diese ganzen Spectre und Meltdown-Angriffslücken auch ausgetauscht werden sollte. Ja, und darüber informiert dann genauso Needs Restart. Das als kleines Helferlein, als kleines Tool, das kann man sich ganz einfach installieren über bei Debian das Paket apt-install needs restart und daraufhin klinkt sich dann needs restart auch mit bei apt ein, präsentiert im Prinzip immer am Ende einer Paketaktualisierungs- oder Installationsrunde die notwendigen Änderungen. Man braucht im besten Fall nur noch bestätigen oder eben manuell dann auf diese Hinweise, die Needs Restart gibt, zu reagieren. Ja, und wie gerade auch mit wieder angedeutet, diese Spectre-Geschichte, wir hatten es ja schon im Januar in der Sendung mit angesprochen, dass diese Art und Weise, wie diese Spectre-Lücke, dieses Sicherheitsproblem sich da präsentiert hat, dass das zu dem Zeitpunkt nicht das Ende gewesen sein wird, hat sich auch jetzt bewahrheitet. Also mit unserer Spekulation haben wir da dann Recht behalten oder Recht bekommen. Und es hat sich jetzt im Januar, Quatsch, im Mai wurden die nächsten Lücken angekündigt. Spectre NG, also Next Generation, dass jetzt demnächst Veröffentlichungen wieder folgen werden, die im Gedanken von diesen ganzen Schwierigkeiten, die mit diesen Prozessorimplementationen aufgetreten sind, dass da diese Sicherheitslücken noch ausgeweitet werden, sprich, es sind kreative Köpfe da am Werk gewesen und haben noch schöne andere kreative Möglichkeiten gefunden, wie man Sicherheitsbeschränkungen des Systems umgehen kann, um eventuell mehr Rechte zu erlangen oder im einfachsten Fall nur Informationen zu erreichen, die einem unter den normalen Bedingungen verwehrt sind. Also das ist das, was an diesen Spectre und Meltdown Dilemma, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, an diesen oder Desaster, was es daran so interessant macht, dass uns das auch noch über eine ganze Zeit lang verfolgen wird. Dieser Angriff war einfach methodisch gesehen recht neu. Er ging auch sehr tief in das ganze System hinein, denn auch von diesen neuen Spectre Next Generation was jetzt im Prinzip die zweite Runde in den Veröffentlichungen werden soll, sind auch wieder verschiedene Prozessorhersteller betroffen. Es soll wohl jetzt auch wieder eben Intel, AMD und ARM betreffen. Bis hin, dass ARM auch mit der Big Endian Architektur auch wieder eben was einen ganz anderen Weg eigentlich verfolgt, als es Intel mit der Little Endian Architektur verfolgt. Aber diese Ideen, die da angesetzt wurden, die Möglichkeiten des Angriffs sind so tiefgreifend, dass das sehr, sehr häufig oder sehr breitflächig eigentlich eher das schönere Wort, dass sie einsetzbar sind, um sich da Zugang zu verschaffen. Es war ja auch so, dass selbst Nvidia und Möglichkeiten in der Grafikkarte, also auch da, wo Techniken zu diesem spekulativen Ausführen, was vor allen Dingen mit so dieser Angriffsmöglichkeit oder dieser Angriffsansatz war und dem Caching, dass auch dort diese Technologien zum Einsatz kommen und natürlich auch dort gewisses Potenzial besteht. Also das ist interessant, und ich habe jetzt auch vor einigen Tagen wurde eine Umfrage veröffentlicht, wie sehr denn die deutschen Unternehmer die Möglichkeiten des Cloud Computings sehen, also ihre Daten da hinaus in die Welt zu schieben zu irgendeinem Großanbieter. Und 2/3 wohl der Befragten, so roundabout, waren dem Ganzen positiv aufgeschlossen und sehen da große Möglichkeiten drin. Was ich einfach mit dem Gedanken, dass es da so Anfang des Jahres ordentlich gerumpelt hat, aber witzig finde. Es hat sich wohl an der Stelle überschnitten. Das war wohl auch ein bisschen mit schon jetzt als Verteidigung für diese ganzen Ergebnisse aus dieser Studie, dass diese Studie während des Ganzen, während dieser Veröffentlichung oder auch mit davor lief, also ganz und gar diese Bedenken nicht einfließen konnten oder diese Gefahren zum Zeitpunkt der Befragung nicht so präsent waren. Aber jetzt im Nachgang muss man klar sagen, dass dieses wir tun uns alle mal zusammen und dieses Bündeln von Informationen, dieses Bündeln von Rechenleistung an einen Ort hat natürlich den Vorteil von Effizienzsteigerung. Das ist ja natürlich dieser ganze Hintergrund dessen. Wir schieben die Sachen in die Cloud und dann kümmert sich irgendwer anders darum und wir werden alle effizienter und es wird alles wesentlich kostengünstiger. Hat aber eben auch diesen Nachteil, dass sich viele Informationen am gleichen Ort tümmeln, dass viele Sachen auch mit ausgelagert sind an Leute, über die man unter Umständen nicht mehr so die Kontrolle hat. Und dass man eben an dieser Stelle auch mit viel Vertrauen steckt in Sicherheitstechnologien, eben in diese ganze Virtualisierungstechnologie oder im Rahmen dieses Cloud Computings auch in diese ganzen Cloud-Dinge, Cloud-Sachen, die auch ihre Schwächen haben. Und an der Stelle ist eben mit diesen Spectre und Meltdown Angriffen einfach ein neues Portfolio an Angriffsmöglichkeiten eröffnet wurden. Das muss man einfach so sagen. Also da ist ein schöner neuer Werkzeugkoffer bereitgestellt worden, mit dem man wieder an vielen Dingen schrauben kann und die natürlich wesentlich interessanter sind im Rahmen dieser dieser gebündelten Datenansammlung einer Cloud, wo ich mir legitim einfach Zugriff zu einem System verschaffen kann. Also ich kann einfach mir bei einem Cloud-Anbieter den Account besorgen, kann bei diesem Cloud-Anbieter ganz nach Vertrag ein Programm laufen lassen und dieses Programm wird Anweisungen enthalten, die auch der Prozess, also die Virtualisierungslösung des Cloud-Anbieters ausführt, weil sie völlig in Ordnung sind, ganz nach Absprache. Die haben aber so ein paar Nebeneffekte. Das sind eben, wie wir in der Januar-Sendung im Datenkanal dazu erläutert hatten, diese Schattenbilder, die sich im Cache abzeichnen, dass man genau aus diesem Schattenspiel, wenn man es mal so bezeichnet, innerhalb des Caches der CPU Informationen auslesen kann, an Informationen gelangen kann, die eigentlich einem verborgen liegen, also verborgen sein sollten. Und das sind verschiedene Sachen, die die im Moment jetzt gerade wieder mit verschiedenen Maßnahmen behoben wurden, mit diesen Spectra NG, also Next Generation, mit den kommenden Veröffentlichungen, die ich jetzt wieder angesprochen hatte, wird es nochmal eine neue Runde geben, wo neue Erkenntnisse kommen, was alles an Schwierigkeiten mit in diesen ganzen Prozessorimplementationen. Es sind einfach da Unwägbarkeiten und man sollte wirklich mit überlegen, wie viel Wissenswertes, wie viel vor allen Dingen Informationen mit man preisgeben möchte, wenn man einfach Daten ins Internet rausschiebt. Also das ist so vielleicht für den Menschen daheim nicht ganz so von Bedeutung, dass da die Informationen oder da überwiegt einfach der Nutzen, den solche Cloud-Lösungen bieten. Aber auch an der Stelle sind die Möglichkeiten wiederum ja mit andere, dass man nicht unbedingt mit alles bei dem größten Cloud-Anbieter machen muss, sondern zum Beispiel auch die Wahl hat zwischen den Anbietern. Also wenn man auch sich eine solche Lösung nimmt, nicht unbedingt zu dem größten, billigsten gehen, sondern vielleicht auch eine Lösung wählen, die einem ein gewisses persönlichen Kontakt ermöglicht, sei es eventuell, weil es gepflegt wird von Bekannten, von irgendwelchen Freunden oder weil es eventuell auch ein regionaler oder ein nationaler Anbieter ist. Und an der Stelle halt diese Gefahren etwas mildert, dass man mit in einem Massenhack, wenn man es mal so bezeichnen will, mit abgegriffen wird, weil man einfach sich auf einer anderen Plattform befindet, weil man eventuell nicht auf derselben Plattform ist, wo auch noch 500 andere laufen und was nach insgesamt über einen Dienst läuft, der von Millionen genutzt wird, sondern eventuell auch einfach eine Insel bewohnt, die etwas besser ist. Also wie schon bei uns von uns in der Sendung im Januar spekuliert, hat sich da einfach gezeigt, dass diese Angriffe auf die Hardware weitergehen werden oder dass da auch noch so verschiedene andere Sachen mit sich zeigen werden, wie diese, was einfach diese Sicherheitsbedrohung insbesondere im Rahmen der Cloud-Systeme mit betrifft oder vor allen Dingen dort mit einschlagen wird und natürlich auf dieser Ebene auch mit Performance-Einbußen einhergeht. Was einfach jetzt auch, habe ich eine aktuelle Analyse gelesen, was im Rahmen der Linux-Konferenz für Dateisysteme, Netzwerk und diesem Treffen war, dass auch die Anpassungen, die notwendig waren, um diese Meltdown-Geschichte zu verhindern, dieser Page Table Isolation, diese KPTI Patch, der reingekommen ist, dass der auch Performance-Einbußen hat. Das zeigen einfach die Leistungstests, dass einfach die Systeme nicht mehr so viel Leistung bringen wie ohne diese Anpassung. Und man natürlich da an der Stelle auch vor dieser Schwierigkeit steht, Sicherheit oder Leistung. Und wenn man unter Umständen auf die Leistung setzt, wenn man im Prinzip ein System ausreizen will, ausreizen muss, weil man im Prinzip auch die entsprechenden Berechnungen durchführen will, man auch günstiger fährt, dass man das eigene System hat und auf dem man allein ist. Und bei dem man über die entsprechenden Kernel-Optionen auch diese Page-Table-Isolation, diese PTI, wieder deaktivieren kann. Ja, das an der Stelle als kleinen Einwurf. Und ich würde jetzt noch kurzerhand bevor ich dann im Prinzip so mal wieder ein Lied einwerfe, von meiner Liste hier ein Buch oder eine Bücherserie runtergreifen. Also es ist ja nicht nur, dass man als Informatiker, als Techniker, als Computer-Nerd und Hacker die ganze Zeit irgendwie vorm Rechner hängt oder hängen muss, sondern genauso gut auch mal jetzt zu den Temperaturen und bei den Möglichkeiten auch sich rausbegeben kann und ein Buch mit ins Grüne nimmt. Und da wollte ich die Werbetrommel rühren für eine Reihe, die sich nennt The Architecture of Open Source Applications. Und zwar erreichbar über die Webseite AOSA, also wie Architecture Open Source Application, Architecture of, AOSABook.org. Auf dieser Webseite sind mittlerweile 4 Bücher erschienen. Ja, habe ich jetzt richtig? 4 Bücher erschienen, die von unterschiedlichen Leuten, also es ist immer, die Bücher sind immer eine schöne Sammlung aus ganz vielfältigen Bereichen von Programmierung, von Software, von den ganzen Anwendungen, die Programme beschreiben. Ich habe es jetzt hier gerade aufgeklappt. Das fängt an von Asterisk, was das die Software ist für Telefonanlagen, CMake, Python sind viele Sachen dabei, MediaWiki, OpenMPI, Nginx oder auch solche Sachen wie Warp. Das ist ein Webserver in Haskell, sowas wie Chrome ist mit dabei. Also wirklich bunt durch die ganze Softwarewelt haben verschiedene Autoren immer ein Kapitel zusammengeschrieben, was sich oftmals mit den Implementationsfragen dieser Programme oder Schwerpunkten von dem Programm befasst und dort Erfahrungsberichte liefert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt schon es geschafft. In den letzten Tagen habe ich jetzt die zweite Ausgabe abgeschlossen von dieser Reihe The Architecture of Open Source Application Volume 2 habe ich geschafft. Und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Erzählung, Beschreibung darüber, was man bei der Arbeit an einem Programm tun kann und verkehrt machen kann. das ist das richtig Schöne mit dabei, dass am Ende jedes Kapitels auch immer so ein kleines Resümee mitsteckt. Was kann man gut machen? Was kann man schlecht machen? Was sind im Prinzip die Dinge, die oftmals der Autor der Software aus der Arbeit gelernt hat? Oder manchmal sind es auch Teilnehmer von Projekten, die auch darüber resümieren, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und genau diese Hinweise sind es ja oft, die einem in der Arbeit mit die Fortschritte bringen, also mit diese Hinweise geben, wo es alles Schwierigkeiten gibt, die Stolperfallen einfach aufzeigen, auf die man achten sollte bei der eigenen Arbeit. Also diese Frage mit eben Lernen aus Fehlern oder, was einfach auch schön ist, was ich hier auch viel mitgenommen habe, dieses eben Anregungen und Ideensammlungen sammeln, was haben andere getan, so dass viele Sachen, die dort beschrieben wurden, dass dann die Leute Einblick geben, wie sie etwas umgesetzt haben, eine Anforderung. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, wie ist im Kernel die Objektorientierung umgesetzt worden? Mit verschiedenen Makros, also mit verschiedenen C-Makros, hat man auch dort solche Sachen umgesetzt, dass man eine objektorientierte Programmierung erleichtert hat. Und so, dass man in dem Sinne solche Dinge wie Polymorphie nachgebildet hat. Und da ist dann die Magie, einfach diese Tricks beschrieben, mit Hilfe derer das geschaffen wurde und die auch dem ein oder anderen dann einen Anreiz vielleicht geben für die eigenen Projekte, wie man was umsetzen kann, was man alles machen kann, bis dahin, dass ihr natürlich auch auf im Durchschnitt, sag jetzt mal so 10 Seiten, immer das Projekt beschrieben wird und einen auch Möglichkeiten liefert, mal über den Tellerrand zu gucken. Denn ich bin in dieser zweiten Ausgabe zum Beispiel jetzt auch wieder mit Haskell konfrontiert worden, womit ich selbst noch nicht gearbeitet habe, was aber insofern interessant und spannend ist, einfach da mal reinzukommen. Oder dass zum Beispiel auch ein Betriebssystem vorgestellt wurde, FreeRTOS, also ein Betriebssystem, was den Schwerpunkt legt auf Realtime, also auf diese Echtzeit-Rechensysteme, in dem es um Zusicherung einfach geht, wann eine Aufgabe ausgeführt werden muss und dass man an der Stelle auch wirklich mal völlig breit gefächert, total bunt gemischt aus dem ganzen Software, aus der ganzen Software-Bandbreite sich Anregungen, Ideen sammeln kann, Ideen holen kann und Einblicke bekommt in andere Projekte. Ein anderes Beispiel in dem zweiten Teil war auch noch Firefox Release Engineering. Da wurde beschrieben, einfach nicht auf wie wurde programmiert, sondern wie hat Firefox den Release-Prozess organisiert. Also auch etwas Wichtiges für Projektmanagement, die Frage, wie gestaltet man den Release-Ablauf? All solche Themen werden da besprochen und das Ganze erstreckt sich mittlerweile über vier verschiedene Bücher mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auf der Webseite als HTML-Version verfügbar sind, aber auch als PDF, glaube ich, runtergeladen werden können. Man bekommt es mindestens über GitHub, dass man sich dort die PDFs dann holen kann. Ich habe mir auch die Druckausgabe gekauft, also richtig als Papierversion für die schönen Zeiten jetzt gerade draußen, um eventuell bei einem Kaffee in der Sonne zu sitzen. Oder eben das Ganze gibt es auch als E-Books Und ja, in diesen Formaten ist es verfügbar, sodass man auch da entsprechend seinen Gewohnheiten das Ganze sich wählen kann. Und was auch noch eben in dem ganzen Gedanken der Open Source Softwareentwicklung sind auch die Quelltexte der Bücher verfügbar. Denn so wie es ist, sind auch in diesen Büchern Fehler drin. Ich sag jetzt mal, oder ich habe vorwiegend Kleinigkeiten, vergessene schließende Klammern oder mal irgendwo im Punkt zu viel. Viele solche Kleinigkeiten, aber die sich natürlich auch in großen Büchern, also in großen Romanen, die bei uns auf den Bestsellerlisten dieses Jahres rangierten, habe ich auch einfach Satzfehler gefunden. Ja, aber hier für diese Bücherreihe Architecture of Open Source Applications, die stellen den Quelltext bereit über GitHub und man kann auch über GitHub Bug-Reports einreichen, beziehungsweise auch Pull-Requests, sprich von der Fassung in der Hand, von dem Buch in der Hand, dem Fehler, den man da sieht, bis hin zum Pull-Request. Für die Korrektur des Ganzen sind es unter Umständen nur ein paar Minuten. Sprich, der normale Ablauf von einem Git-Pull, die Korrektur und den Push und hinterher bei GitHub die entsprechenden noch Einträge gemacht, um den echten Pull-Request für das Projekt einzustellen. Aber das ist auch eben das Schöne mit an dieser Art und Weise, auch diesen Gedanken des Open Source. Diesen Gedanken auch hier auf die Quellen eines Werkes, auf die Quellen zum Beispiel eben eines Buches, den Zugriff zu geben. Da zeigt sich dann auch wieder, wie schön es dann auch ist, eben mitwirken zu können, sich beteiligen zu können, etwas zurückgeben zu können. Und an der Stelle eben auch zu dem großen Ganzen beitragen. Also ich hoffe mal, dass mein Pull-Request angenommen wird und unter Umständen dann in der nächsten Auflage kleine Korrekturen von mir in dem Ganzen zu finden sind. Ja, also wie gesagt, und zu finden sind diese Bücher unter AOSA Book zusammengeschrieben alles, .org. Und jeder kann sich da mal im Prinzip durchschauen, einfach mal so ein bisschen auch anlesen über die HTML-Ausgaben und schauen. Vielleicht ist es eben auch bis dahin zur Druckausgabe was wert. Ich werde jetzt diese zweite Ausgabe bei uns hier im Hackspace in Jena mit hinterlegen. Wer also hier in Jena aus Jena ist, kann sich auch dort im Hackspace die solche Ausgabe holen. Und ich habe auch schon diese Ausgabe von die Performance of Open Source Applications dort schon platziert. Also solche habe ich auch schon gelesen. Ja, und um jetzt auch wieder mal euch etwas Erholung zu gönnen, um auch wieder etwas Pause hier oder etwas Abwechslung in die Sendung zu bringen, ein neuer Titel. Und diesmal habe ich rausgekriegt, wie ich hier im Programm das Ganze lesen soll oder lesen muss. Das ist nämlich jetzt ein Lied von Viola und der Titel Popsicle Summer. Dann viel Spaß damit. Yeah. Hallo, zurück. Jetzt wollte ich nämlich schon wieder losplappern, ohne dass ich überhaupt das Mikro angehabt habe. Wäre eine etwas ruhige Sache geworden, aber ich habe es zum Glück noch erkannt. Und damit, ja, hatten nochmal für der Vollständigkeit halber, war das nämlich jetzt wieder ein Lied von Viola von mit dem Titel Popsicle Summer. Gefunden von Jamento. Wer also irgendwie Musik sucht, wer auch an anderer Stelle vielleicht Musik spielen muss, spielen will, ohne sich mit den Schwierigkeiten der GEMA auseinandersetzen zu müssen, der kann auch mal auf jamento.org vorbeischauen und dort nach Musik stöbern. Findet dort eventuell auch viele schöne Sachen für sich, die ihnen ja, helfen, gefallen, schön klingen. Heute die Sendung, heute der Datenkanal Nummer 72, den bestreite leider ich allein. Der Jens ist heute nicht dabei, ansonsten sind wir zu zweit, ansonsten sind wir alle vier Wochen hier beim Radio OKJ zur Donnerstag Nachmittagszeit von 14 bis 16 Uhr auf Sendung und berichten über diverse Themen rund um Technik und Computer. Das Ganze gibt es aber auch eben als Podcast. Die Mitschnitte der Sendung stellen wir als zum Nachhören noch auf unsere Webseite datenkanal.org, sodass ihr dann in eurem gewünschten Podcast-Player oder auch direkt im Browser euch die Sendung anhören könnt und auf diese Art und Weise unabhängig von der Zeit oder unabhängig vom Ort frei euch auch die Sendung hier von uns noch anhören könnt und auch für alle Ewigkeit im Netz oder solange wie unser Server durchhält, diese ganzen Informationen von uns dort vorfindbar sind. Ja, wie schon im Prinzip in den Folgen Teil der Sendung immer mitgesagt, ich bestreite das Ganze heute hier ein bisschen mit dem Schwerpunkt alles Mögliche, weil es jetzt, glaube ich, etwas schwierig gewesen wäre für mich, wirklich ein ganzes Thema schön zu bearbeiten. Und deswegen habe ich jetzt einfach mir verschiedene Sachen einfach rausgepickt daheim, paar Notizen gemacht von interessanten Sachen, die ich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gefunden habe und euch einfach so mitgeben wollte. Und unter anderem ist es auch ein Programm, was sich SyncThing nennt. Sync wie Synchronisation und Thing wie das Ding. Und gefunden habe ich es eigentlich ursprünglich als App, bin aber dann darauf gestoßen, dass es das auch als Paket für Debian unter anderem gibt. Also es gibt es auch auf dem normalen Computer als für den Desktop-Rechner als Programm. Und wie es halt der Name schon suggeriert, ist es gedacht für die Synchronisation. Synchronisation der Dinge, SyncThing. Und zwar ist oftmals die Sache im Prinzip, wie kriege ich die Daten vom Handy rüber auf meinen Laptop oder wie kriege ich sie von Rechner 1 zu Rechner 2? Also wenn man unter Umständen den Austausch zwischen Arbeitsplatz und Privatrechner pflegt. Oder auch vielleicht zu Backup-Zwecken auf einem Rechner eines Bekannten sichern möchte, auf dem Rechner bei seinen Eltern nochmal eine Kopie von diversen Daten ablegen will. Und da ist die eine Möglichkeit, über die ich ja eben schon gelästert hatte, die Möglichkeit des Cloud. Oder, und das ist im Prinzip die Alternative, dieses SyncThing. Das ermöglicht die Synchronisation, das Verteilen von Daten über verschiedene Rechner hinweg, über verschiedene Systeme hinweg, ohne dass man auf so ein Cloud-System zugreifen muss. Also wem es darum geht, dass er seine Bilder vom Laptop, vom Handy und vielleicht auch noch von dem festen Rechner aus überall verteilt hat, dass er in dem Sinne sich eine Sicherung schafft und an jeder Stelle mit den Daten arbeiten kann, sodass sie dann auf magische Art und Weise auf dem anderen System auch mit auftauchen. Der kann dafür das Programm SyncThing nutzen und von der Einrichtung her fand ich das nämlich auch super angenehm. Man hat jedes Gerät bekommt im Prinzip so eine ID und man kann im Prinzip über so einen QR-Code die Geräte miteinander koppeln oder bei mir hat es auch geklappt, dass dass die Geräte sich selbst gefunden haben, aufgrund dessen, dass sie im selben IP-Netzwerksegment unterwegs waren und daher schon das Ganze, das SyncThing-Programm die Gemeinsamkeit festgestellt hat. Man öffnet im Prinzip die App, beziehungsweise auf dem Programm startet, auf dem Rechner startet man das Programm. Nach der ersten Einrichtung, also nach dem Festlegen der eigenen ID, kann man dann eben die Geräte miteinander koppeln. Man richtet dann Ordner ein, die synchronisiert werden sollen. Zum Beispiel habe ich für mein Handy festgelegt, dass die Bilder alle übertragen werden sollen. Dass auch ein Ordner mit verschiedenen Dateien zwischen Handy und Rechner synchronisiert werden soll. Also soll heißen, dass man auch verschiedene Richtungen festlegen kann, dass man bei der Übertragung festlegen kann, dieser Ordner darf nur vom Handy zum Rechner übertragen werden, andere Ordner darf von Handy zum Rechner und auch zurück übertragen werden, also dass alle Aktionen hinzufügen oder auch Dokument löschen sich auf beiden Seiten auswirkt. Das ist halt super angenehm, dass man auf diese Art und Weise auch das Ganze schon mit steuern kann, mit kontrollieren kann, was passiert, also wie sich die ganzen Aktionen auswirken. Und am Ende War auch mit der Vorteil, dass das Ganze halt ohne Cloud, also ohne einen Zentralrechner im Internet ablief, dass diese echte Datensynchronisation zwischen den Geräten direkt stattfindet. War nämlich bei mir im Netzwerk der Vorteil, dass diese ganzen Gigabytes, die ich bei der Erstsynchronisation hatte, einfach so hin und her geschaufelt werden konnten, sehr schnell, weil die Geräte sich nämlich auch über die lokalen IP-Adressen gefunden haben. Es ging also nicht um irgend so einen Surfer im Internet, wo ich erst alles hochlade und dann wieder runterlade, um es im Prinzip vom Gerät 1 auf Gerät 2 zu kriegen, sondern diese Geräte haben sich gefunden. Und ich konnte dann im Wireshark beobachten, dass bei mir die Datenübertragung auch wirklich zwischen den Geräten stattgefunden hat. Und dementsprechend ging das Ganze schneller, als es in dem Sinne über meinen Internetanschluss möglich gewesen wäre. Also auch da mit ein Vorteil bei diesem ganzen System. Aber das Ganze funktioniert auch übers Internet. Also wer, keine Ahnung, irgendwo an anderer Stelle einen Surfer laufen hat und dort das Sync-Thing-Programm laufen lässt, oder wer zum Beispiel bei einem Bekannten sich mit dem abspricht und sagt, hey, ich würde gerne Backups bei dir mal mit hinterlegen, ich würde bei dir so ein paar kritische Dateien mit ablegen. Oder wer auf diese Art und Weise auch zum Beispiel Datenaustausch organisieren möchte, wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, kann man auf diese Art und Weise ja genauso gut auch sich gegenseitig, also zusammen innerhalb des Projekts synchronisieren. Anwendungsmöglichkeiten gibt es einfach viele. Das so wirklich mit einer Sache einsetzen und mal die Kreativität mit walten lassen, um da Möglichkeiten zu finden, eben als Idee, als Möglichkeit auch außerhalb der regulären Anbieter von irgendwelchen Cloud-Lösungen hier seine eigene Datenorganisation, den Datenverkehr von Handy zum Rechner und auch wieder zurück zu organisieren. Also das Programm SyncThing gibt es da als schöne Möglichkeit, die auf dem Handy verfügbar ist, die auf dem, ja, unter Linux und ich lehne mich mal kurz aus dem Fenster, auch unter Windows verfügbar ist, sodass man im Prinzip schön über diese Systeme hinweg also den Datenabgleich organisieren kann, ohne dass man im Prinzip, ohne dass man auf eine dritte Instanz, also auf irgendeinen Anbieter, angewiesen ist. Ja, und genau, vielleicht noch so als ein bisschen nee, ich überspringe es jetzt, denn ich habe jetzt gerade hier schon mit der Zeit geschält, wie es weitergeht, denn ich wollte noch aus aktuellem beziehungsweise auch aus lokalem Anlass hier die Werbetrommel rühren für den Film. Und zwar, ich war gestern hier im Kino am Markt im Film The Cleaners. Eventuell klingelt es jetzt bei einigen schon. Eventuell habt ihr auch jetzt nur vom Inhalt des Films was gehört und der Titel ist euch jetzt nicht bekannt. Es ist der Umstand, dass Facebook oder allgemein die ganzen sozialen Netzwerke draußen rumlaufen und erzählen, sie haben super coole Algorithmen, über die sie ihre Netzwerke sauber halten, die sich darum kümmern, wunderschön aufzuräumen und den ganzen Dreck, um es mal so zu bezeichnen, die wegzuräumen. Was aber ich sag mal Filmemacher, ich weiß jetzt nicht genau sagen kann, wie viel es waren, es waren, also ich glaube, es waren zwei oder drei, die an der Entstehung des Films beteiligt waren, haben aber da sehr schön aufgezeigt, dass das keine Algorithmen sind. Da sitzen ernsthaft Menschen auf dieser Erde vorm Rechner und klicken sich durch diesen ganzen Kram, durch diesen ganzen Müll durch und bewerten, ob das Ganze im Netzwerk verbleibt oder nicht. Dieser Film, also ich, so ein bisschen war mir schon klar, auf was ich mich da einlasse, aber am Ende muss ich trotzdem sagen, er war sehr bewegend, sehr wachrüttelnd an dieser Stelle. Und ihr solltet da definitiv reingehen mit dem Gedanken, dort auch schockierende Bilder zu sehen. Es sind ein paar lustige Bilder mit dabei, wo man auch so schmunzelt, weil es da um solche Fragen geht. Wie entscheidet man, ob Kunst derartigen Kriterien dieser sozialen Netzwerke gerecht wird oder nicht? Aber es sind auch wirklich abscheuliche Bilder dabei von Enthauptungen, wo... Und das war auch, fand ich, sehr schockierend, wo einer dieser Content Moderator, so wie sie da im Fachjargon genannt werden, erläutert, woran man erkennt, ob diese Enthauptung sauber vonstatten gegangen ist oder nicht. Also es ist auch, dass sich in diesem Film so richtig zeigt, es werden... Spezialisierung bilden sich natürlich auch in diesem Bereich aus, dass Leute sich mit solchen Themen beschäftigen, die spezialisiert sind auf Selbstmord. Das ist auch so ein Beispiel, was einfach im Film mit erläutert wird. Oder eben auch, dass Leute sich mit Nacktbildern beschäftigen. Dass Leute sich mit dem eben auch Schwerpunkt Enthauptung beschäftigen und die dann auch völlig rational, völlig emotional entkoppelt dieses Bild oder so ein Video bewerten können nach gewissen eben Kriterien, was da vorgegangen ist, wie das sich unter Umständen ereignet hat und so weiter. Es ist einfach, was so schockierend auch sich in diesem Ganzen, in dem Verlauf des Films zeigt, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Also damit wir hier, ich sag jetzt mal, in Europa, in USA, ein schönes Netzwerk zu sehen bekommen, in dem nicht so offensichtlich Dreck herumliegt. Also das, was wir hier mit Hasspostings und allem Möglichen, das ist eigentlich eher als so die Spitze des Eisbergs zu betrachten. Da liegt, da gibt es noch vieles mehr, was aber eben bereits weggeräumt wurde. Was einfach anderen Menschen zugemutet wird. Also das fand ich, dass das auch der Film sehr, sehr gut mit zum Ausdruck gebracht hat, welch psychische, welch emotionale Belastung man diesen Leuten aufbürdet und auch zum Teil war vielleicht aus meiner Sicht, sage ich persönlich, etwas lustig, also mutete etwas lustig an, als es um dieses Thema Sex und Nacktheit ging, was in unseren mitteleuropäischen Breitengraden, also bei uns hier schon normal ist, ist bei denen dort alles natürlich auch ein Kulturschock. Das ist, dort werden Leute mit Dingen konfrontiert, die plötzlich auch völlig einen völligen Einschnitt in deren Kultur bedeuten. Und das ist das so, wir exportieren in dem Sinne unseren Müll, unser Kulturdenken mit, auch mit in andere Länder der Welt, die preiswert arbeiten. Das ist leider deren Nachteil, dass sie dort diese Dienstleistung des Müllsammelns, des Mülldurchsuchens relativ preiswert bieten können. Aber ja, in dem Sinne davon auch profitieren. Das ist so auch mit ein anderes Bild, was in diesem ganzen Film gezeichnet wird, dass natürlich auch für diese Leute, die dort am Rechner sitzen und dieses Ganze durchklicken, diese Entscheidung treffen über Verbleib oder Löschen, dass diese auch natürlich den Vorteil haben, mehr Geld zu verdienen. Also es, dieser Film, ich fand den am Ende echt super, super, weil er einfach dieses ganze Problem, was sich im Rahmen dieser sozialen Netzwerke aufgetan hat, diese Vielschichtigkeit des ganzen Themas sehr gut beleuchtet. Also, dass er auch viele Fragen einfach mitgezeigt hat, die sich auch zeitlich erst gestellt haben. Denn es sind auch Anhörungen dort mit präsentiert worden vor dem Kongress in Amerika, die schon 2011, wenn ich mich recht erinnere, war diese eine Anhörung, aus der immer wieder mit zitiert oder Bilder gezeigt wurden, und auch mal eine spätere Anhörung. Also es ist auch ein Thema, was sich so zeitlich entwickelt hat und zu Zeiten einfach auch schon mit zur Diskussion stand, als wir noch nicht solche Begriffe hatten wie Fake News, Brexit, Donald Trump. All diese Dinge, die heute in der aktuellen Zeit, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, diese Frage nach der Bedeutung von Facebook und Facebook, Twitter, YouTube und vielen anderen sozialen Netzwerken hochgespült haben, die es einfach so in den Schwerpunkt der medialen, diese mediale Aufmerksamkeit da herbeigeführt haben, dass diese Sachen eigentlich auch schon wesentlich länger existieren, dass diese Fragen und Probleme auch schon lange bestehen. Es gab einen Zeitpunkt, eine Zeitsache, dass eine Truppe dieser Content Moderators, die sich da um dieses Aufräumen kümmern, seit schon über 6 Jahren bestehen. Seit über 6 Jahren gibt es irgendwo in auf den Philippinen oder in Manila in Südostasien, das war vor allen Dingen der Raum, der beleuchtet wurde, gibt es Leute, die sich damit befassen, was alles an Inhalten in diese Netzwerke hochgeladen wird. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Film. Wie auch jetzt schon ein bisschen angedeutet, man sollte vorsichtig, also oder mit starken Nerven reingehen. Aber dennoch ist er sehenswert. Also einfach, um sich mal ein Bild zu machen, um was es so thematisch alles geht. Die Möglichkeit dazu ist nochmal gegeben. Am Montag um 18.15 Uhr im Kino am Markt wird nochmal der Film The Cleaners gezeigt. als einfach auch, ich fand, das war auch so im Rahmen eines Kinos, also Kino ist ja sowieso immer mit einer anderen Atmosphäre, der große Raum, andere Leute, fremde Leute, die mit zusammensitzen, bei denen man unter Umständen auch gewisse Reaktionen mit wahrnimmt, mit spürt und auch in so einer Umgebung dieses Thema zu erleben. Auch in dem ganzen Raum, in dem Zwang, da nicht einfach mal auf Pause drücken zu können, sondern der Film läuft. Und ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen, da diese Möglichkeit hier in Jena nochmal wahrzunehmen, am kommenden Montag um 18.15 Uhr im Kino am Markt, sich den Film anzusehen. Aber auch von all dem, was ich jetzt so an diesen harten Dingen damit beschrieben habe, hängen auch viele darüber hinausgehende Fragen, auch gesellschaftliche Dinge mit in dem Film drin. Es geht nicht die ganze Zeit nur um sexuelle Inhalte oder um gewalttätige Inhalte, sondern es wird eben zum Beispiel auch die Frage aufgeworfen, ab welchem Punkt ist Kunst eben auch erlaubt. Es sind Bilder, es werden Bilder gezeigt, worüber man im ersten Moment lacht und im zweiten Moment sich dann im Prinzip fragt, wie ist dieses Bild zu bewerten? Also dass da zum Beispiel eine Darstellung von Donald Trump gemacht ist als nackten Mann, der an dieser Stelle einfach verunglimpft wird. Und die Frage ist, wie würde man eben selbst damit umgehen, wenn solch ein Bild von einem in einem sozialen Netzwerk rotiert, wenn das dort die Runde macht? Da würde man sich einfach wünschen, dass das rauskommt. Also das ist einfach so, dass das nicht sein sollte. Umgekehrt ist es aber, irgendwo fängt einfach ja auch dieser Grat an, was dann eben Satire, Kunst bedeutet. Und an dieser Stelle fängt es nämlich dann an, schwierig zu werden. Und bei diesem Bild, wie es da so präsentiert wird oder wie es einfach so ist, es ist geschaffen worden von einer Künstlerin, es ist keine Fotografie, es ist keine Fotomontage. Sie hat auch wirklich es mit Pinsel und Farbe geschaffen. Es ist von der Art und Weise her schwierig zu bewerten, einfach, und das ist eine Aufgabe, die man plötzlich an Menschen ins, also eben an Menschen auslagert in einem völlig fremden Kulturkreis, der mit diesen ganzen Wissen, wer ist bei uns eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens? Was ist alles juristisch möglich, erlaubt? Was ist alles möglich und was nicht? Dass solch Fragen alle delegiert wird an Menschen, ist auch ziemlich fragwürdig. Und eben, wie ich eingangs gesagt habe, was einfach mit dieser Film so vor Augen führt, diese Illusion, mit der aktuell diese ganzen Konzerne, diese ganzen großen Vereinigungen durch Europa tingeln und erzählen, sie haben die Lösung und wir haben hier den tollen Knopf, mit dem das Programm gestartet werden kann, lalala. Dieser Film stellt das alles in Frage. Also wir haben ja aktuell
Vielleicht das so noch ein bisschen mit als Hintergrund. Die Debatte laufen nach den Inhalts, also dass die EU darüber beschließen will, eine Verordnung erlassen will, die den Schutz von Urhebern, also den Schutz von Inhalteanbietern mit gewährleistet. Und im Rahmen dessen ist eben auch immer wieder diese Aussage von Upload-Filtern, solchen ominösen Programmen, die feststellen können, ob irgendein Programm künstlerische Leistungen verletzt, beinhaltet. Ja, dafür gibt es schon einige Algorithmen. Also da braucht man nur mal an solche Systeme wie Chasm zu denken, die in der Lage sind, so aus dem Gekröle beim Konzert, um mit entsprechenden Geräuschen und allem Titel zu erkennen. Also das ist schon möglich, aber es geht bei diesem Ganzen um wesentlich mehr. Das sind nicht solche einfachen Fragen. Und für diese komplexen Fragen, so wie sie eben auch in diesem Film dargestellt werden, sehe ich aktuell noch nicht die Lösungen. Beziehungsweise eben zeigt dieser Film auch ganz gut auf, dass diese Konzerne offensichtlich nicht die Lösung haben, sonst würden sie nicht auf Menschen im Moment zurückgreifen. Und dass aktuell diese Technik Freudigkeit oder sowas auch mit einer guten Portion Skepsis betrachtet werden sollte. Und auch in Bezug auf eben diese aktuellen Themen, so also eben soziale Netzwerke, was so viel im Raum steht, diese, was Facebook oder bei Google, bei Twitter, was diese großen Anbieter alle leisten sollen, was sich dort einfach auch angesammelt hat an Fragen, an Problemen, wie man im Prinzip kulturell damit umgeht, wie man gesellschaftlich damit umgeht, dass das einfach auch viele Fragen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, mit denen wir auch Lösungen besprechen und diskutieren müssen. Und da ist meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach, der Verzicht oder die Verteufelung des Ganzen zu sagen, oh, es ist schlimm, es ist böse und wir dürfen das nicht, wir müssen es verbieten. Dieses Verbieten ist jetzt nicht die Lösung, weil aus den damit verschwindet nicht plötzlich diese Sachen. Es wird unterdrückt. Aber es ist nicht so, dass damit plötzlich etwas herausgeschnitten wird und damit weg ist. Denn zum guten Teil, und das zeigt ja einfach Facebook als Medium, bedient es einfach Bedürfnisse. Es hat einfach die Bevölkerung ein Kommunikationsbedürfnis, beziehungsweise auch ist Facebook einfach auch eine schöne, angenehme Möglichkeit, um diesem Ganzen, also mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, eine andere Form von Kontakt zu pflegen. Und deswegen ist es einfach so, dieses ganze System zu negieren und damit indirekt auch dieses Bedürfnis in Frage zu stellen, nicht der richtige Weg. Also auch Sachen, die einfach in diesem Film, in dem Film The Cleaners, mit angerissen, mit dargestellt werden, wie man gesellschaftlich einfach sich mit darauf einlassen muss, wie man gesellschaftlich sich einfach auch mit diesen Fragen nähern kann, nähern muss, denn es ist ein Muss, das ist auch einfach mit ein Punkt aus dem Film, der sich so schön zeigt, der einfach auch, wenn man im Prinzip nur von diesen Anfängen ausgeht, dass in erstmal nur um diese großen oder diese schlimmen Themen Gewalt und Sex, dass da der Kern drauf liegt. Aber der Film entwickelt daraus einfach auch mehr. Der Film entwickelt das Ganze eben hin zu dieser Frage der Meinungsfreiheit. Der Frage im Prinzip, was darf gesagt werden und wie geht man damit um, dass unter Umständen Dinge in dem einen Land gesagt werden können, dass Bilder oder auch Symbole gezeigt werden dürfen in einigen Ländern und in anderen nicht. Und das sind ja im Prinzip völlig neue Fragestellungen. Vorher hatten wir schön unsere Landkarten, unsere Grenzen und bis an die Grenze galt nationales Recht. Und alles, was auf diesem Grund und Boden stattfand, konnte man mit Hilfe nationalem Rechts beurteilen. Jetzt plötzlich ist es so, dass dieses Internet, diese sozialen Netzwerke, diese ganze World Wide Web Welt, dass diese einfach orthogonal, völlig quer über die Landesgrenzen hinweg liegt, das ist einfach die neue Herausforderung. Und genau mit dieser Herausforderung ergeben sich die alten Fragen wieder neu. Denn das ist auch zum Teil, wurden viele Fragen halt ja neu bereits schon beantwortet. Wie soll man mit sowas umgehen? Es gibt die Gesetze dafür, aber es ist an vielen Stellen heutzutage diese Schwierigkeit, diese Gesetze in dem globalen, in diesem internationalen Rahmen, wie sich einfach das Internet erstreckt. Das Internet hat keine richtige Grenze. Da ist es nicht so, dass dieses Byte oder sowas, diese Bilddatei auf dem ein Surfer nur existiert. Die ist allein durch den Abruf an vielen verschiedenen Punkten verfügbar. Und so wie das Internet konstruiert ist, ist es auch in einer Vielzahl von Knoten verortet. Also diese Bedingungen, die ursprünglich an das Internet gestellt wurden, diese Verfügbarkeit, diese Redundanz hat eben auch dazu geführt, dass das Internet auch sich so vielschichtig, so schwer greifbar darstellt. Das ist gewollt. Das ist eben von Anfang an mit eingebaut worden und das ist auch der große Vorteil des Internets. Aber eben schlägt es sich hier an dieser Stelle als Nachteil nieder, dass wir nicht wirklich sagen können, dieses Bild ist an Ort XY und daher nach Recht so und so zu beurteilen. Das ist so echt eine Schwierigkeit. Und die Frage, wie geht man damit um? Diese Frage, wie kann man diese Sachen einfach sinnvoll handhaben? Und ein Weg, den ja aktuell diese sozialen Netzwerke aufzeigen, ist, dass sie sich eigene Regeln geben. Das sind, wenn man diese Content Moderators da beobachtet bei der Arbeit oder wenn sie da im Prinzip immer so in diesen Gesprächen erläutern, was sie tun, die haben ihre Regeln. Die haben auch ihre Gesetze. Die haben in dem Sinne ihre Facebook-Gesetze, die da ganz klar sagen, wenn das und das im Bild ist, dann raus. Wenn das und das gesagt ist, raus. Und so weiter. Also es ist zum Teil, dass das nicht willkürlich passiert. Es mag hier und da eben auch diese Schwierigkeiten geben, dass da vielleicht auch da in diesem Graubereich mit mal so und mal so entschieden wird, aber auch es gibt an sich schon klare Regeln, wann etwas erlaubt ist und wann nicht. Nur uns erscheint es oft, also es wurde nämlich auch in dem Film, wurden zwei Leute aufgegriffen, die in deren Zugänge gesperrt wurden, für die das unverständlich war, die das nicht nachvollziehen konnten. Und das halt auch, da mangelt es wahnsinnig an Transparenz. Den Leuten wird nicht gesagt, wieso. Das ist ein großes Problem dieses ganzen Spiels. Aber im Hintergrund wird sehr wahrscheinlich eine feste, klare Entscheidung existiert haben oder existieren, weshalb diese Accounts gesperrt wurden. Die sind halt einfach nur nicht so leicht zu erkennen, zu ergründen. Und das sind eben vier solche Fragen, wie wollen wir damit umgehen, was ist uns wichtig, wollen wir in dem Sinne stärker auf solche knallharten Regeln eingehen oder wollen wir unter Umständen auch etwas selbstbewusster damit umgehen, eventuell auch mehr Dinge akzeptieren. Also dass, wie zum Beispiel so ein Nacktbild von Donald Trump, nach den Regeln eben von Facebook war das Ganze nicht zulässig, weil Darstellung von nackten Körperteilen. Bumm. Ganz knallhartes Kriterium, deswegen raus. Aber es hat natürlich eben auch mit anderer Bedeutung. Bis dahin, dass auch in diesem Film ein Mensch porträtiert wurde, der eine sehr stark nationalistische Meinung vertrat, von wegen, wer alles rausgehört, und es war eben auch jemand aus den USA, der sehr auf seine Waffen, auf sein Waffenrecht gepocht hat, damit zu hantieren. Und das sind wiederum Dinge, die dann auch diese Frage mit in das aktuell Gesellschaftliche hineinbringen. Diese Frage eben auch, wie gehen wir als Gesellschaft mit sowas um? Und da, das ist auch, was mit in diesem Film schön rausgearbeitet wird und auch gesagt wird, dass diese Probleme, die sich in diesen sozialen Netzwerken zeigen, die sich im Prinzip jetzt im Internet einfach offenbaren, sind auch sehr oft Probleme, die wir bereits im wahren Leben haben. Nur einfach, das Internet ist ein wahnsinniger Katalysator. Der ist einfach nochmal richtig der Treibstoff, der die Flamme anheizt. Und so wie er positive Sachen hervorbringt, also wahnsinnig viele Möglichkeiten uns beschert hat, bis eben dahin, dass wir jetzt hier einen Podcast produzieren können, den dann weltweit zur Verfügung stellen können, da einfach unsere Themen zeigen können, sprechen können, die Möglichkeiten haben, was vor 20 Jahren nicht möglich war. Vor 20 Jahren war das einfach nicht drin, einem so großen Publikum eine Sendung zu präsentieren. Das hat das Internet ermöglicht, aber eben auch viele andere negative Dinge. Und das ist die Frage, wie geht man damit um? Und so manch Problem hat man, glaube ich, auch in der Gesellschaft nicht gelöst, sondern einfach nur über die Jahre sehr gut klein gehalten. Und an der Stelle wird jetzt dieses Problem gerade nur nochmal hochgekehrt. Also oder nochmal so richtig hervorgebracht durch diese sozialen Netzwerke. Und natürlich solche Schwierigkeiten, die dann damit einfach verschärft werden. Und das sind alles solche interessanten, spannenden Fragen, bei denen man aus dem Film wahrscheinlich selbst rausgeht mit mehr Fragen. Also das ist vielleicht auch das Schöne an dem Film, dass er, er zeigt einige Möglichkeiten auf, die einem gefallen können oder auch nicht. Das sind halt aktuell die Mittel, die gewählt werden Er wirft natürlich auch viele Fragen, viele aktuelle Probleme auf, aber eben auch viele Fragen, die jeder selbst sich mit beantworten kann, sich selbst stellen kann oder an einer Antwort arbeiten kann, sagen wir es mal so. Dass man überlegt, wie würde ich damit umgehen? Was kann man im Prinzip selbst damit machen? Und deswegen kann ich wirklich diesen Film nur empfehlen, dass der Film dann vielleicht euch auch nochmal eine gute Möglichkeit bietet, dieses System der sozialen Netzwerke mit von einem anderen Blickwinkel aus zu sehen. Das System in dem Sinne von der Müllhalde aus zu betrachten und die Frage zu stellen, wie man mit sowas umgeht, umgehen will, was eben dann am Ende, das ist auch das Schöne, wie sich so dieser komplette Film entwickelt, wie man am Ende mit solchen Fragen der Meinungsfreiheit umgehen will. Wie funktioniert überhaupt Meinungsfreiheit? Also warum funktioniert das eigentlich jetzt, dass ich mich mit Leuten treffen kann und dort auch was sagen kann? Also warum kann ich jetzt in einem gewissen Kreis mich frei äußern, was aber im Internet plötzlich schwierig ist? Und hier und da kommt man nämlich einfach auch, dass die Verhältnisse definitiv andere sind. Dass wenn man zusammensitzt an einem kleinen Tisch, das was anderes ist als eben ein Post bei Facebook. Das ist eine wesentlich größere Runde. Das Ding steht im Internet. Die Informationen, die ich dort preisgebe, sind in der Welt. Und das sind viele solche Fragen, die einfach mit dem Film gut nochmal dargestellt werden. Und ich kann euch nur empfehlen, am Montag 18:15 Uhr nochmal in den Film The Cleaners zu gehen.